NDR Info. Themen des Tages.
Festnahme in Italien, Fahndungserfolg nach Nord Stream-Attentat vor 3 Jahren. Zolleinigung, Brüssel und Washington veröffentlichen Details. Und das sind 2 Themen des Tages heute. Wir schauen außerdem auf die Lage im Gazastreifen, wo die israelische Armee auf Gazastadt vorrückt. Wir stellen den neuen Lagebericht zu Kindesmissbrauch in Deutschland vor und fragen, wie es eigentlich hierzulande um die persönliche finanzielle Haftung von Politikern steht. Ich bin Ulrike Heckmann. Herzlich willkommen. Es ist eine der Schlagzeilen dieses Nachmittags. 3 Jahre nach der Sprengung der Nord Stream Pipelines in der Ostsee ist ein erster Tatverdächtiger gefasst worden. In Italien, das hat die Bundesanwaltschaft bestätigt. Der Mann soll aus der Ukraine stammen und den Anschlag koordiniert haben, heißt es. Was bedeutet die Festnahme für die Aufklärung? Einordnen wollen wir das jetzt mit Michael Götschenberg aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Er ist einer der Terrorismusexperten der ARD, hat die Ermittlungen die ganze Zeit über verfolgt und war auch an den Recherchen von NDR und WDR dazu beteiligt. Und ich habe ihn vorhin gefragt, wie es eigentlich zu dieser Festnahme in Italien heute kam.
Ja, das ist eine der spannenden Fragen, die mich auch noch interessiert. Wie ist man eigentlich darauf aufmerksam geworden, dass der Mann nach Italien reist? Ich gehe eigentlich davon aus, dass die deutschen Ermittler das wussten und daraufhin dann flugs den europäischen Haftbefehl beantragt haben, der die Grundlage gewesen ist für diese Festnahme. Und dass man dann eben die italienischen Behörden, die Carabinieri in Rimini, gebeten hat, diese Festnahme für die deutschen Ermittler durchzuführen.
Wer ist der Festgenommene?
Ja, Serhii K. ist ukrainischer Staatsangehöriger und nach Überzeugung der deutschen Ermittler einer von denen, die mit dem Segelschiff Andromeda vor knapp 3 Jahren, im September 2022, von Rostock aus in See gestochen sein sollen, um den Sprengstoff heranzuführen an die Nord Stream Pipelines. Man geht davon aus, dass 6 Personen seinerzeit auf der Andromeda losgefahren sind, einige davon Taucher. Serhii K. soll keiner der Taucher gewesen sein, sondern eher eine koordinierende Funktion gehabt haben. Allerdings ist noch nicht ganz klar für mich, ob er tatsächlich eine Führungsrolle gehabt hat.
Was ist denn mit den anderen tatverdächtigen Tatbeteiligten?
Die deutschen Ermittler haben in den vergangenen Jahren, seitdem dieses Ermittlungsverfahren läuft, sehr, sehr große Anstrengungen unternommen, die Identität dieser Personen zu klären. Man darf nicht vergessen, dass die mit falschen Papieren unterwegs waren. Und dass es ausgesprochen schwierig war, da voranzukommen. Das ist ein Puzzlestück mit ganz vielen Teilen. Und es ist aber nach meinen Informationen in fast allen Fällen gelungen, die Identitäten der Personen zu klären. Und man versucht eben jetzt mit einem europäischen Haftbefehl dann eben auch ihrer habhaft zu werden. Das hat man im vergangenen Jahr schon versucht in Polen, als ein mutmaßliches Mitglied dieser Crew in Polen sich aufhielt. Der Mann konnte dann aber in letzter Minute vor dem Zugriff dann sich noch in die Ukraine absetzen. Und diesmal scheint es jetzt eben in Italien geklappt zu haben.
Wie schätzen Sie das ein? Steht der Fall damit jetzt vor der Aufklärung?
Also das ist sicherlich ein Durchbruch für die Ermittlungen, keine Frage. Man hat zum ersten Mal die Chance, ein mutmaßliches Mitglied dieser Crew zu vernehmen. Man wird jetzt allerdings abwarten müssen, ob der Mann kooperativ ist, ob er aussagt. Wird möglicherweise auch daran hängen, was man ihm anbieten kann und ob er dann eben Angaben macht zum Hergang, zu den weiteren Mitgliedern dieser Crew. Die eigentlich spannende Frage ist aber eine andere, nämlich wer ist politisch verantwortlich? Wer hat das alles in Auftrag gegeben? Bisher führen alle Spuren in die Ukraine und es deutet sehr viel darauf hin, dass die Auftraggeber eben auch in der Ukraine sitzen. Aber ob eben Präsident Zelensky davon wusste, ob er involviert war, all das ist bisher meiner Einschätzung nach unklar für die Ermittler. Und insofern habe ich auch meine Zweifel, dass dieser Mann diese Kenntnisse hat und da schon tatsächlich in allen Punkten zur Aufklärung beitragen kann.
Aus dem ARD-Hauptstadtstudio der ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg. Es gab eine 2. Nachricht heute Nachmittag, die aufhorchen ließ. Die EU hat sich mit den USA auf Details zu Zollfragen und damit auch den Autozöllen geeinigt. Die sollen sinken auf 15% und das sogar rückwirkend. US-Präsident Trump und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hatten ja Ende Juli bereits eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und der EU verkündet. Darüber reden wir wohl jetzt mit Thomas Spickhofen im ARD-Studio in Brüssel, der uns live zugeschaltet ist. Also zunächst einmal, was genau ist nun neu? Sprich, was fehlte da noch?
Also es fehlten ja eine ganze Menge Details. Ein paar stehen nun in dieser gemeinsamen Erklärung drin. Eine haben Sie gerade genannt, die wahrscheinlich wichtigste Nachricht für das Autoland Deutschland lautet heute, die Autozölle für den Export in die USA könnten unter Umständen rückwirkend zum 1. August auf 15% gesenkt werden. Ansonsten viel Bestätigung von dem, was wir im Groben auch schon wussten. Die EU wird ihre Märkte jetzt etwas weiter öffnen für amerikanische Produkte, wird zum Beispiel ihre Zollsätze für Importe aus Amerika auf 0% runterfahren, ist auch bereit, den Zugang zu den europäischen Märkten zu vereinfachen für amerikanische Unternehmen, zum Beispiel, indem man gemeinsame Standards bei Autos anerkennt oder Zertifikate für Schweinefleisch vereinfacht, all solche Dinge. Ob diese Produkte dann von europäischen Verbrauchern auch gewünscht und gekauft werden, muss man dann immer noch sehen. Aber es soll den Unternehmen leichter gemacht werden. Ja, und auch die berühmten Zahlen, die wir ja seit Schottland kennen, sind drin. Also die EU verpflichtet sich, dass die EU verspricht, dass die europäischen Unternehmen viel investieren in den USA, 600 Milliarden Dollar in 3 Jahren, dass sie viel Energie kaufen in den USA für 750 Milliarden Dollar. Neu kam heute noch als Plus dazu, dass die EU zusagt, es werden für 40 Milliarden Dollar Computerchips für künstliche Intelligenz in den USA eingekauft. Das ist so ungefähr der Katalog. Es sind aber noch eine ganze Reihe Fragen offen. Für Deutschland besonders interessant, dass die Frage von Stahl und Aluminium immer noch nicht geklärt ist. Da ist ein 50% immer noch gültig. Da soll es aber eigentlich Quoten geben, für die nur 15% gelten. Nur wann die kommen, wie groß die sein werden, das ist alles noch unklar.
Und dieses könnte rückwirkend sinken, was die Zölle für die Autos betrifft. Wovon hängt das ab?
Davon, wie schnell die Europäische Union jetzt selbst ist. Also im Moment ist es ja so, 27,5% gelten im Moment. Die Amerikaner haben das noch nicht auf die versprochenen 15% runtergefahren, sondern jetzt ist die Vereinbarung, dass, wenn die EU nun ihre Senkung der Einfuhrzölle für US-Produkte auf 0% runterbringt, wenn sie das auf den Weg bringt, dann, das versprechen die USA, dann werden wir die Autozölle, also im Text heißt es voraussichtlich, aber Šefčovič, der Handelskommissar, sagt, er geht davon aus. Aber da steht voraussichtlich, werden sie dann am ersten Tag desselben Monats die Autozölle senken. Jetzt ist man also bei der EU dabei, bei der Kommission, möglichst schnell diesen Gesetzesprozess auf den Weg zu bringen, damit die 0% gelten für die amerikanischen Einfuhren, damit die Amerikaner möglichst schnell die Autozölle auf 15% senken. Es ist immer noch weniger als die angedrohten 30%, aber natürlich deutlich höher als die 2,5%, die wir vor Trump mal hatten.
Ganz kurzer Blick hinter die Kulissen. Von der Leyen wurde ja ein Alleingang vorgeworfen bei dieser Einigung in Schottland. Wer hat jetzt die Details geklärt?
Ja, das waren wochenlange Verhandlungen. Die hat im Wesentlichen Maroš Šefčovič geführt, der Handelskommissar mit einem größeren Team. Der war auch bei dem Treffen in Schottland mit dabei. Das liegt jetzt 3,5 Wochen zurück. Und danach gab es ja teilweise widersprüchliche Interpretationen, was denn nun eigentlich genau vereinbart wurde. Und deshalb warteten alle auf diese gemeinsame Erklärung, die dann für Klarheit sorgen sollte.
Aus Brüssel waren das live Informationen von unserem Korrespondenten Thomas Spickhofen. Wir wechseln den Schauplatz. Ungeachtet internationaler Kritik hat die israelische Armee im Gazastreifen die, wie sie es nennt, nächste Phase des Krieges begonnen. Das heißt, sie rückt mit aller Kraft auf die Stadt Gaza vor. Israels Verteidigungsminister Katz hatte dem Plan der Armee, die zur Einnahme der Stadt, gestern zugestimmt und auch grünes Licht gegeben, und zwar für die Mobilisierung von rund 60.000 Reservisten. Eine Billigung durch Regierungschef Netanyahu steht offenbar noch aus, heißt es. Die israelische Regierung hat auch noch nicht entschieden, ob sie offiziell mit der Hamas über den Waffenruheplan von US-Vermittler Witkoff reden will. Die Hamas hatte einer Waffenruhe auf dessen Grundlage am Montag zugestimmt. Eva Lell aus Tel Aviv über die aktuelle Lage.
UN-Generalsekretär Guterres, die Mehrheit der EU-Staaten, Hilfs- und Menschenrechtsorganisationen und die Mehrheit der Menschen in Israel, sie alle wollen ein Ende des Gaza-Kriegs. Die israelische Armeeführung soll nach Zeitungsberichten intern vor einer Offensive auf Gaza-Stadt gewarnt haben. Die Pläne würden das Leben der Geiseln gefährden. All diesen Appellen und Analysen zum Trotz treibt die israelische Armee auf Geheiß von Premier Netanyahu die Einnahme der Stadt Gaza voran. Militärsprecher Effi Defrin sagte am Morgen, den Anweisungen der politischen Führung folgend und nach der Genehmigung der Pläne durch den Generalstabschef hat die Armee die nächste Phase des Krieges eingeleitet. Wir warten nicht. Wir haben bereits mit den vorbereitenden Maßnahmen begonnen. Bereits jetzt halten IDF-Truppen die Außenbezirke von Gaza statt. Weitere Truppen werden in Kürze hinzukommen. Netanjahus aggressiver Kurs wird massiv kritisiert und von US-Präsident Trump unterstützt. Trump lässt Netanjahu, der von vielen Bibi genannt wird, im Nahostkonflikt weitgehend freie Hand.
Bibi, he's a good man.
Bibi ist ein guter Mann, so Trump. Er ist ein Kriegsheld, weil wir zusammenarbeiten. Ein Kriegsheld. Ich denke, ich bin auch einer.
I guess I am too.
Zwei Männer, die offenbar keine Waffenruhe wollen. Die Hamas, die Israel und israelische Zivilisten am 7. Oktober 2023 brutal angegriffen und noch immer 50 Geiseln in ihrer Gewalt hat, hatte sich am Montag bereit erklärt, eine Waffenruhe einzugehen. Kurz vorher meldete sich Trump zu Wort: Wir werden die Rückkehr der übrigen Geiseln nur erleben, wenn die Hamas zerstört wird, schrieb er am Montag auf seiner Social-Media-Plattform. Je früher das stattfinde, desto besser würden die Erfolgschancen sein. Erneute Rückendeckung also für Netanjahu. Yaki Dayan, ehemaliger israelischer Konsul in Los Angeles, meint, möglicherweise baut Trump damit Druck auf, um Israels Verhandlungsposition zu verbessern. Oder seine Äußerungen sind eher als strategisch zu verstehen und er gibt damit grünes Licht für die Eroberung der Stadt Gaza. Netanjahu würde diese breit angelegte militärische Offensive nicht ohne grünes Licht von Amerika beginnen. Schon gar nicht, wenn der ganze Rest der Welt einen derart großen Druck ausübt. Die Position von Trump und Netanjahu in offiziellen Statements: Die Hamas muss besiegt, alle Geiseln freigelassen werden. Dabei hatte in vorherigen Gesprächen Netanjahu auf schrittweise Verhandlungen gepocht. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff hat schon vor längerem einen Plan für eine Waffenruhe mit der Freilassung von 10 lebenden und 18 toten Geiseln vorgelegt. Die Hamas hat diesem nun zugestimmt und Witkoff verteidigt Trumps Haltung. Der Präsident hat die Wahrheit sehr entschieden und direkt zum Ausdruck gebracht. Er will alle Geiseln zurück und das ist unsere Position. Wir wollen alle Geiseln zurück. Der Konflikt muss sofort beendet werden. 20 Geiseln müssen ihren Familien übergeben werden. Es steht der Vorwurf im Raum, dass es Netanjahu nur vordergründig darum geht, die Hamas zu besiegen. Seine rechtsextremen Koalitionspartner verfolgen die Vision eines Groß-Israel, in dem Palästinenser keinen Platz haben. Vor einer Woche bejahte Netanjahu auf die Frage eines Moderators, dass Groß-Israel auch seine Vision sei. Auch dafür scheint er Trumps Rückendeckung zu haben. Mehrere hundert hochrangige ehemalige israelische Militär- und Geheimdienstmitarbeiter haben sich kürzlich an Trump gewandt, mit der Bitte, Druck auszuüben, damit der Krieg zu einem Ende komme. Die Hamas sei keine Bedrohung mehr für Israel, teilten sie ihre Einschätzung der Lage mit. Auch dieser Appell scheint Trump nicht beeindruckt zu haben.
Soweit der Bericht von Eva Lell. Zur jüngsten Entwicklung im Gaza-Krieg nun auch die Meinung von Jan-Christoph Kitzler aus dem ARD-Studio in Tel Aviv.
NDR Info. Die Meinung.
Ende Mai hat Bundeskanzler Friedrich Merz einen Satz gesagt, der aufhorchen ließ. Er verstehe nicht mehr, mit welchem Ziel Israels Armee im Gazastreifen operiere. Für einen deutschen Bundeskanzler kam dieser Satz einer großen Wende gleich und gleichzeitig zeugt er von Naivität. In Israel werden Fragen nach den wirklichen Zielen der Regierung Netanjahu im Gazastreifen schon seit vielen Monaten laut gestellt. Dabei liegen die Ziele heute, Ende August 2025, immer deutlicher auf der Hand. In diesen Tagen betreibt Israels Armee auf Befehl der Regierung von Benjamin Netanjahu und gegen alle Kritik aus dem In- und Ausland die neuerliche Ausweitung des Krieges im Gazastreifen. Das Vorrücken der Truppen auf Gaza-Stadt ist mit dem Wort Offensive nur unzureichend beschrieben. In den nächsten Wochen sollen aus dem größten Ballungsraum im Gazastreifen hunderttausende Menschen vertrieben werden. Wie sie versorgt werden und wo die Menschen unterkommen, ist noch völlig unklar. Klar ist nur, dass die Vertreibung mit Humanität nicht viel zu tun haben wird. Gaza-Stadt droht wie schon vielen anderen Gebieten die flächendeckende Zerstörung. Auch Menschenrechtsorganisationen in Israel bezeichnen dieses Vorgehen inzwischen als Genozid, obwohl, auch das gehört zur Wahrheit, die zuständigen internationalen Gerichte noch nicht darüber entschieden haben. Die Organisationen sehen in diesem Krieg jedoch die systematische Zerstörung von Lebensgrundlagen von Palästinensern und sie sehen, und da sind wir wieder bei den Zielen dieses Krieges, eine Absicht dahinter. Ob Israel wirklich ernst macht mit der massenhaften Vertreibung von Menschen aus dem Gazastreifen, wird am Ende auch davon abhängen, ob sich Staaten finden, die bereit sind, diese Menschen aufzunehmen. Israel aber schafft jedenfalls die Grundlagen dafür, in denen kaum noch Häuser stehen, in denen Menschen leben können, in denen Nahrung, Wasser, medizinische Versorgung so sehr verknappt worden sind, dass schon viele an diesem Mangel gestorben sind, ganz zu schweigen von einer in weiten Teilen zerstörten Infrastruktur. Israels Regierung lehnt es auch weiterhin ab, einen Plan vorzulegen, wie die Zukunft des Gazastreifens aussehen soll. Alle sind sich einig, dass es eine Zukunft ohne die Terroristen der Hamas sein muss, aber dazu bräuchte es eine Alternative. Und Benjamin Netanyahu scheint im Gazastreifen zurzeit eher auf bewaffnete Banden zu setzen, die das Leid und das Chaos vergrößern, als eine palästinensische Zivilverwaltung aufzubauen. Wenn man die Sorgen der Angehörigen der Geiseln hört, die ein Ende des Krieges wollen, oder die Hilfsorganisationen, die die humanitäre Katastrophe in Gaza beschreiben, dann wird immer deutlicher, dass der Krieg im Gazastreifen für die israelische Regierung inzwischen zu einer Art Selbstzweck geworden ist. Denn je länger der Krieg dauert, umso länger hält die Regierung Benjamin Netanyahus mit seinen rechtsextremen Koalitionspartnern. Und dass der Krieg möglichst lange dauern soll, wird immer deutlicher. Aus Militärkreisen heißt es, die Ausweitung des Krieges auf Gaza-Stadt könnte bis in das nächste Jahr gehen. Bis dahin können wir weiter die Toten zählen.
Die Meinung war das von Jan-Christoph Kitzler aus dem ARD-Studio in Tel Aviv. Die Zahl der Fälle sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, die ist in Deutschland immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Das geht aus dem Lagebericht hervor, den Bundesinnenminister Dobrindt heute in Berlin vorgestellt hat, zusammen mit BKA-Chef Münch und der Bundesbeauftragten gegen sexuellen Missbrauch bei Kindern und Jugendlichen Kerstin Klaus. Nicole Markwald war für uns dabei.
Als Bundesinnenminister Alexander Dobrindt die Zahlen vom Bundeslagebild zu Sexualdelikten gegen Kinder und Jugendliche vorstellt, gibt er keine Entwarnung.
Wir sehen im Jahr 2024 beim sexuellen Missbrauch von Kindern 16.354 Fälle. Und das zeigt schon die unglaubliche Dimension, um die es hier leider geht.
Zwar sind die Zahlen nach jahrelangem Anstieg nahezu konstant, aber erschütternd hoch. Knapp 3/4 aller Opfer waren demnach Mädchen. Gut 95% der Tatverdächtigen waren Männer. In etwas mehr als der Hälfte der Fälle bestand zwischen Opfer und dem oder der Tatverdächtigen nachweislich eine Vorbeziehung. Überwiegend Freunde oder Familienangehörige. Ein knappes Drittel der Tatverdächtigen war minderjährig. Doch insbesondere im digitalen Raum explodieren die Risiken, so Kerstin Klaus. Sie ist die unabhängige Bundesbeauftragte gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen.
Das Bundeslagebild macht für mich deutlich, Kinder- und Jugendschutz ist essentiell analog und insbesondere digital. Denn das Grundrisiko für Minderjährige, sexuelle Ausbeutung zu erleben, ist ungebrochen hoch, das sagen uns die Zahlen.
Im Netz verbreiten sich Phänomene wie zum Beispiel Cybergrooming. Dabei nehmen Männer über Chats und soziale Netzwerke Kontakt mit Minderjährigen auf und manipulieren sie, mit dem Ziel, sie sexuell zu missbrauchen. Außerdem gibt es immer mehr Fälle von Livestreaming. Dabei wird der Missbrauch von Kindern in Echtzeit über Online-Plattformen gezeigt. Klaus plädiert für besseren Schutz bei Smartphones oder Tablets.
Mobile Endgeräte dürfen nicht länger Tatwerkzeuge sein. Kinder- und Jugendschutz braucht sichere Endgeräte.
Schon bald könnten die Behörden ein besseres Instrument bei den Ermittlungen von Missbrauch via Internet bekommen. Der Bundesinnenminister von der CSU bekräftigt, dass die Koalition eine Speicherpflicht für IP-Adressen einführen will. In der öffentlichen Debatte oft als Vorratsdatenspeicherung bezeichnet.
Wir arbeiten aktuell sehr konstruktiv innerhalb der Bundesregierung an einer entsprechenden Lösung, dies auch dann in einen Gesetzestext zu gießen.
Mit der IP-Adresse lässt sich ein Computer identifizieren. Telekommunikationsanbieter sollen künftig dazu verpflichtet werden, diese Adressen für mögliche Ermittlungen 3 Monate lang zu speichern, damit Täter besser ausfindig gemacht werden können. Der Chef des Bundeskriminalamts, Holger Münch, unterstützt den Plan.
Ja, es ist zur Bekämpfung der Delikte im Netz wichtig, eine schnelle und rechtssichere Identifizierung von Tatverdächtigen zu erreichen. Und deshalb begrüßen wir ganz ausdrücklich, dass die Entscheidung gefallen ist, eine dreimonatige Speicherung von IP-Adressen plus Portnummern einzuführen. Das wird unsere Ermittlungserfolge noch mal deutlich steigern.
Innenminister Dobrindt erwartet eine Einigung dazu in den nächsten Wochen.
Soweit der Bericht von Nicole Markwald. Es kommt immer mal wieder vor, dass politische Entscheidungen die Steuerzahler am Ende teuer zu stehen kommen, weil etwas schiefgelaufen ist. Die geplatzte Pkw-Maut zum Beispiel kostete dem Bund 243 Millionen Euro. Der damalige Verkehrsminister Scheuer musste sich deswegen viel Kritik anhören. Gegen ihn wurden sogar Regressforderungen geprüft, dann aber fallen gelassen. Nun gibt es doch eine Klage gegen den CSU-Politiker, allerdings weil er im Bundestag nicht die Wahrheit gesagt haben soll, nicht wegen des hohen finanziellen Schadens. Doch der steht weiter im Raum und damit die Frage, wie es eigentlich in Deutschland grundsätzlich bestellt ist um die mögliche Politikerhaftung. Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte ist ihr nachgegangen.
Politikerhaftung. Spätestens nach den für hunderte Millionen Euro versenkten Corona-Masken des Jens Spahn oder dem Mautdebakel des Andreas Scheuer fragt sich der Steuerzahler, wer haftet da eigentlich? Das fragte übrigens auch der damalige Verkehrsminister Wissing, FDP, in Richtung seines Vorgängers Andreas Scheuer, CSU.
Das ist eine sehr hohe Schadenssumme. Das ist nahezu eine Viertelmilliarde Euro. Und das ist Geld, für das die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land hart gearbeitet haben.
Her mit der Ministerhaftung, fordert nicht nur der Bund der Steuerzahler. Auch die AfD rief das laut ins Plenum des Bundestages und hat einen Gesetzentwurf vorgelegt. Kernpunkt: Minister sollen für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden haften, sagt der AfDler Stefan Brandner.
Was für den einfachen Beamten, für den einfachen Feuerwehrmann gilt, muss auch für Minister gelten. Bundesminister haben nach wie vor Narrenfreiheit. Trotz verursachter Milliardenschäden und Spätzlwirtschaft haben sie fette Pensionen und Übergangsgelder.
Anders als in Weimarer Zeiten, als Minister wie Beamte galten, damit haftbar waren, sieht das Grundgesetz zwar einen Amtshaftungsanspruch vor, der gilt aber für Beamte, nicht für Politiker. Das Bundesministergesetz enthält hier eine Leerstelle. Aus gutem Grund, sagen die Gegner einer Politikerhaftung. Die sei populistisch. Die Folge nämlich wäre Entscheidungsangst und Zeitverlust, weil jeder Minister sich mehrfach absichern müsste.
Dass ein Bundesminister vor jeder Entscheidung erstmal 5 Rechtsgutachten einholt. Denn das wäre doch die logische Folge. Minister müssen auch in der Lage sein, mal mutige Entscheidungen treffen zu können, wenn das für unser Land notwendig ist,
sagt der Unionsmann Josef Oster. Die AfD hält dagegen und Stefan Brandner zeigt ins schöne Bayern. Das bayerische Ministergesetz enthält als einziges in Deutschland Haftung im Fall schuldhafter Amtspflichtverletzung.
In Bayern ist genau das seit vielen, vielen Jahren Recht als Gesetz verabschiedet. Und mir wurde noch nicht zugetragen, ich weiß nicht, haben wir Bayern unter uns hier? Gibt es in Bayern Ministermangel? Nee, ne?
Nö, aber das hat möglicherweise den Grund, dass es nicht nur zur Einführung einer solchen Haftung, sondern eben auch zur Durchsetzung eines Haftungsanspruchs immer den politischen Willen braucht, erklärt CSU-Mann Konrad Körner im Bundestag.
Die Regelung an sich, wissen Sie eigentlich, wie oft die in Bayern schon zur Anwendung kam? Null Mal. Warum führe ich ein Gesetz ein, das noch nie einen Anwendungsfall hatte, wo man bis auf schöne Zustimmung zum Schaufensterantrag nichts bekommt?
Und weil gerade auch der grüne Ex-Minister Habeck für die Versenkung von hunderten Millionen an Subventionsgeldern unter Feuer steht, verteidigen sogar die Grünen den Ex-Minister Scheuer gegen den Vorwurf, bei der Maut mit Vorsatz 243 Millionen versenkt zu haben.
Der Ex-Kollege Scheuer war kein guter Verkehrsminister, aber wie Sie hier unterstellen, dass er vorsätzlich gegen die Interessen dieses Landes gehandelt hat, das weise ich entschieden zurück, weil das unterstellen Sie allen, deren Namen Sie in diesem Antrag nennen, und das ist in der Sache falsch.
In der Sache Haftungsanspruch von Ministern geht der grundsätzliche Streit über Sinn und Unsinn mutmaßlich weiter. In der Sache Mautdebakel dürfte für die persönliche Haftung eines Andreas Scheuer aber weiter gelten: Geld weg, Minister auch. Oder wie es der ehemalige Finanzminister Lindner, FDP, damals formulierte:
Das müssen die Bürgerinnen und Bürger jetzt politisch bewerten, was ein Verkehrsminister der CSU, der CSU-Vorhaben umsetzt, was der am Ende für den Steuerzahler gebracht hat.
Soweit der Bericht von Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte. Das waren die Themen des Tages heute mit Ulrike Heckmann. Und die Themen des Tages gibt es auch als Podcast, unter anderem in der ARD Audiothek. Unser Thema gleich nach den Nachrichten: Kinderarmut. Was tut die Bundesregierung eigentlich dagegen?